In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich bin Oberstaatsanwalt und der Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden und hoste das Ganze hier und habe heute hier einen europäischen Staatsanwalt in der heutigen Folge zu Gast, nämlich Oberstaatsanwalt Tobias Lübbert. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Insofern wird es auch logischerweise, wenn wir schon einen europäischen Staatsanwalt hier haben, heute um das Thema europäische Staatsanwaltschaft gehen. Wir steigen ein mit einem kleinen Fall, der eigentlich dann doch relativ große Auswirkungen hat, der aber so einigermaßen typisch ist für das, was bei der europäischen Staatsanwaltschaft an Verfahren bearbeitet wird. Wir reden dann über Sinn und Zweck der europäischen Staatsanwaltschaft und dann schließlich eben auch darüber, wie das ist, eine neue Behörde wie die europäische Staatsanwaltschaft in Berlin von Grund auf mit zu gründen und aufzubauen und quasi aus dem Kreißsaal herauszuholen und großzuziehen. Also insofern, herzlich willkommen Tobias. Vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und du bist einer von denjenigen, die ganz euphorisch damals als Proberichter angefangen haben mit dem Ziel, Zivilrichter zu werden und dann irgendwie dann doch beim Strafrecht gelandet sind und bei der Staatsanwaltschaft gelandet sind im Rahmen der Proberichterzeit. Um mal mit dieser schönen Politikerphrase zu beginnen, also als Tiger losgesprungen und als Bettvorleger gelandet oder was ist da passiert?
Mitnichten. Ja, nee, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ja, ich bin seit 2002 in der Berliner Justiz tatsächlich mit dem Ziel Zivilrichter, damals aus dem Studium und auch Referendariat noch kommend und kam am Ende meiner Probezeit dann turnusmäßig zur Staatsanwaltschaft und da hat es mir dann einfach gut gefallen und deswegen bin ich auch freiwillig da geblieben. Dafür werbe ich auch für diese Durchlässigkeit und ich fand dann einfach nicht nur das Strafrecht in der Praxis wesentlich lebendiger, weil eben viel mehr Beweis erhoben wird zum Beispiel und dann auch nochmal die staatsanwaltschaftliche Tätigkeit mit dem Ermitteln und ein bisschen mehr Teamarbeit für mich damals reizvoller und bin dann dabei geblieben, was ich bis heute nicht bereut habe.
Und warst du in verschiedenen Abteilungen, also auch in der OK, in den allgemeinen Abteilungen?
Genau, nach der Richterzeit dann verschiedene Stationen bei der Staatsanwaltschaft, die bedeutendste die OK, die allgemeine OK damals sicher. Dann bin ich aber längere Zeit zur Senatsverwaltung für Justizabgeordnet gewesen, danach dann zur Generalstaatsanwaltschaft gegangen. Dort habe ich vor allem Auslieferung und Rechtshilfe gemacht und von da aus dann, da kommen wir ja noch im Detail drauf, bin ich jetzt seit 3 Jahren zugewiesen, dass es sowas ähnliches wie Abgeordnet, beamtenrechtlich ein kleiner Unterschied an die europäische Staatsanwaltschaft.
Wunderbar. Und du hast ein Urteil mitgebracht, das in Frankfurt gefallen ist, aber sozusagen als Fall einfach relativ typisch für das, was ihr macht. In diesem Fall ist das Umsatzsteuerkarussell. Mhm. Und um einmal kurz irgendwie zu erklären unseren Hörerinnen und Hörern, was sich dahinter verbirgt, das war hier eine Sache mit einem Umsatzsteuerschaden im hohen zweistelligen Millionenbereich. Der Verurteilte hat 5 Jahre und 9 Monate dann letztlich bekommen und das Gericht schreibt in das Urteil relativ euphorisch rein. Betrügerische Umsatzsteuerkarusselle benötigen systembedingt fiktive Leistungsketten aus dem Ausland, über denen die ersten inländischen Erwerber, die sogenannten Missing Trader, und dann die letzten inländischen Erwerber, die sogenannten Distributoren, agieren und die eingeschalteten inländischen Zwischenhändler, die sogenannten Buffer, dienen dazu, die Ermittlungen der Missing Trader zusätzlich zu erschweren. Als Einstiegsfrage, hä?
Ja, genau. Damit ist eigentlich alles gesagt. Also ja, leider ist das jetzt gleich zum Einstieg so der komplexeste Aspekt unserer Arbeit tatsächlich. Ich habe da auch eine Weile gebraucht, um reinzukommen. Also eine unserer Hauptzuständigkeiten sind diese Umsatzsteuerhinterziehungsdelikte und dabei sind die Karusselldelikte so der Klassiker. Da muss ich leider ganz kurz ausholen. Wie man merkt an dem Text, kann man das nicht so ganz kurz erklären. Also Hintergrund ist, dass Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer heißt das rechtliche System der EU, das zwar harmonisiert ist, aber nicht gänzlich einheitlich. Die Mitgliedstaaten haben unterschiedliche Umsatzsteuersätze. Die Grenzen sind aber ja offen für Waren und Dienstleistungen. Deswegen ist jedes Mal, wenn eine Ware oder Dienstleistung die Grenze überschreitet, ist ein Bruch drin. Das hat man dann so gelöst, dass derjenige, der exportiert, seine Umsatzsteuer nicht bezahlen muss, aber der es importiert, muss sie dann bezahlen. Die Umsatzsteuer ist ja eigentlich für die Unternehmer eine neutrale Steuer, die weitergereicht wird an den Endverbraucher. Das heißt, der Unternehmer muss immer auf seine Einnahmen die Umsatzsteuer bezahlen, kann aber die, die er an den Vorlieferanten bezahlt hat, abziehen. So die sogenannte Vorsteuer. Diese Kombination zusammen mit dem Grenzüberschritt eröffnet relativ leichte Missbrauchsmöglichkeiten. Der klassische Fall mit dem Missing Trader, der hier genannt ist, sieht dann so aus. Ein Händler in Frankreich verkauft irgendwas nach Deutschland, Der erste Käufer hinter der Grenze in Deutschland ist ein sogenannter Missing Trader, eine Scheingesellschaft, die einfach ihre Umsatzsteuer dann nicht bezahlt und dann oft mit einem Preisabschlag weiterverkauft über mehrere Händler in Deutschland, dann wieder in ein anderes Land und im klassischsten Fall dann wieder zurück an den Ursprungshändler in Frankreich. Und dadurch, dass da in der Kette verschiedene Missing Trader sind, die ihre Steuern nicht abführen ans Finanzamt, das sind dann reine Briefkastenfirmen mit irgendwelchen Strohgeschäftsführern, die da nur ihren Namen hergegeben haben. Dadurch entsteht Gewinn für die Händler in der Kette zulasten des Fiskus. Das ist das System und das wird im ganz großen Stil tatsächlich betrieben. Die Schäden werden auf 50 bis 60 Milliarden Euro in der EU jährlich geschätzt.
Und warum braucht man dann dafür irgendwie eine europäische Staatsanwaltschaft, um da zu ermitteln? Also vor allem, wenn es irgendwie ein missbrauchsanfälliges System ist, warum schließt man nicht erstmal gesetzlich diese missbrauchsanfälligen Lücken?
Ja, das ist letztlich Wirtschaftspolitik. Ob man sich irgendwann doch mal auf ein einheitliches Umsatzsteuersystem einigt, das wäre ein anderer Ansatz. Andere Möglichkeiten sind technische Lösungen, dass man für bestimmte Produkte, die sehr anfällig sind, die Umsatzsteuerlast umkehrt. Aber bisher will die Politik das System nicht grundsätzlich ändern. Deswegen muss man damit leben, steuerlich da hinterherlaufen und eben auch strafrechtlich, weil es ist dann, wenn es vorsätzlich ist, ist es eben eine Steuerhinterziehung, wenn es so gemacht wird.
Also die wäre dann strafbar nach Paragraf 370
Abgabenordnung in Deutschland, genau, und in den anderen Mitgliedstaaten entsprechende Vorschriften, dass es harmonisiert soweit, dass jeder Mitgliedstaat diese Taten unter Strafe stellen muss.
Okay, aber wenn der deutsche Fiskus geschädigt ist, wo kommt die Europaebene rein?
Gute, berechtigte Frage und deswegen war das auch sehr lange umstritten. Auch nachdem man sich schließlich geeinigt hat auf die Gründung einer europäischen Staatsanwaltschaft, war die Frage, ob diese Umsatzsteuertaten da drunter fallen sollen, besonders umstritten, weil die Umsatzsteuereinnahmen nämlich zum Großteil nicht der EU zufließen, anders als Zölle zum Beispiel, sondern den Mitgliedstaaten in Deutschland, den Bund, Länder und Kommunen. Und nur ein kleiner Teil davon geht an die EU. Insofern ist es nur teilweise ein EU-Schaden, aber weil diese Systeme, diese Umsatzsteuerkarusselle eben naturgegebener grenzüberschreitend sind. Deswegen hat man gesagt, die Ermittlungsmöglichkeiten einer europäischen Staatsanwaltschaft sind dafür besonders geeignet. Und der Kompromiss war dann, dass man nur die sehr großen Umsatzsteuerkarusselle, nämlich ab mindestens 10 Millionen Euro Schaden, in die Zuständigkeit der europäischen Staatsanwaltschaft gibt.
Okay, in dem Gesetzesvorschlag damals zur Gründung der Europäischen Staatsanwaltschaft sieht das so ein bisschen weniger euphemistisch, dass die Möglichkeiten besser sind. Also die Tendenz ist die gleiche, aber um das mal herausgesucht zu haben, es gab eine ganze Reihe von Einrichtungen da auch schon. Es gibt Eurojust, es gibt Europol, es gibt OLAF, das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung, alle aber so mit überhaupt keinen Ermittlungskompetenzen oder OLAF quasi eher Verwaltungskompetenzen und so weiter. Und offensichtlich hat es irgendwie der EU dann irgendwann gereicht mit der Verfolgung der Straftaten zu EU-Lasten. Und das liest sich allerdings in dem Vorschlag von 2013 zur Begründung zur Einführung einer europäischen Staatsanwaltschaft als eine ziemliche Klatsche für die inländische Justiz. Also einzelstaatliche Justizbehörden, steht hier, arbeiten häufig langsam, ihre Strafverfolgungsquoten sind im Durchschnitt niedrig und die unionsweit in den Mitgliedstaaten erzielten Ergebnisse sind uneinheitlich. Angesichts dieser Bilanz lässt sich das Vorgehen der Justiz in den Mitgliedstaaten gegen Betrug derzeit nicht als effektiv, gleichwertig und abschreckend im Sinne des Vertrags bezeichnen. Damit eben sozusagen eine europäische Staatsanwaltschaft. Also die inländischen Behörden sind zu blöd zu ermitteln, oder?
Ja, kannte ich jetzt nicht diese Formulierung, ehrlich gesagt. Klingt ein bisschen so. Ist natürlich bestimmt nicht so gemeint, sondern man musste natürlich auf EU-Ebene rechtfertigen, warum man hier einen neuen Apparat schafft, eine neue Behörde, obwohl man ja schon flächendeckende Strafverfolgungsbehörden hat in den Mitgliedstaaten, obwohl die Strafverfolgung bisher ja keine echte EU-Kompetenz war. Und da hat man aber tatsächlich gewisse Defizite ausgemacht für spezielle Delikte zum Nachteil der EU. Insofern hat die EU, um das vorwegzunehmen, aus meiner Sicht sich auch schon sehr bewährt, kommen wir vielleicht noch drauf. Es ist sicher keine super Staatsanwaltschaft, die alles besser macht, aber es ist in bestimmten Nischen hat sie einen Sinn und Vorteile. Hier, ich glaube, dieser Passus bezieht sich ja nicht nur auf die Umsatzsteuer, sondern auf unsere gesamten Zuständigkeiten. Da sind neben den Umsatzsteuerdelikten vor allem Zolldelikte und auch dann diese ganzen Subventionsbetrugsgeschichten dabei und noch Vergabedelikte, also Ausgabe- und Einnahmeseite. Und da war das Gefühl und die Berichte dieser Institutionen, die es vorher gab, OLAF zum Beispiel, haben immer den Eindruck vermittelt, es ist erstens nicht einheitlich die Verfolgungsintensität in der EU, in den verschiedenen Mitgliedstaaten, und es ist teilweise eben auch nicht so effektiv, wie es sein könnte, vor allem wegen der Probleme bei den grenzüberschreitenden Ermittlungen. Und so verstehe ich diese Begründung.
Also Sie schreiben hier auch entgeht den Behörden vielfach die mit diesen Straftaten verbundene grenzüberschreitende Dimension.
Aha. Ja, beides ist richtig. Also das würde ich nochmal zusammenfassend sagen. Der Hauptvorteil und die Hauptzielrichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft: einerseits eine bei diesen Delikten, wo die EU geschädigt ist, eine einheitliche Policy, sagt man immer in unserer Arbeitssprache Englisch, ne, eine Strafverfolgungspolitik sozusagen zu etablieren, auch aus dem Gerechtigkeitsgefühl aller EU-Staaten, dass man sagt, wenn hier irgendwo mit Subventionen Schindluder getrieben wird, dann wird das auch in allen Mitgliedstaaten jetzt ernsthaft verfolgt, mit ähnlichem Aufwand und ähnlichen Maßstäben. So dieses zum Beispiel bei Agrarsubventionen, ne? Aber auch bei Korruptionsdelikten oder eben beim Zoll. Das zweite ist das Grenzüberschreitende, dass man da besondere Instrumentarien geschaffen hat. Die strafrechtliche Rechtshilfe in Europa war ja schon stark vereinfacht, aber jetzt ist man nochmal einen großen Schritt gegangen und ist ganz weg eigentlich von der Rechtshilfe, sondern das ist das völkerrechtlich gesehen, das ist das Einmalige an der Europäischen Staatsanwaltschaft. Wir haben jetzt eine Behörde, die aber in zahlreichen Mitgliedstaaten unmittelbar operativ tätig ist. Das gab es, glaube ich, bisher noch gar nicht auf der Welt. Also auch der Internationale Strafgerichtshof zum Beispiel hat solche Befugnisse nicht, sondern ist nur subsidiär zuständig. Hier haben wir jetzt eine Behörde, die direkt in allen Mitgliedstaaten ermitteln kann. Das heißt, wenn ich im Ausland, in Frankreich, Österreich ermitteln muss, dann mache ich keine Rechtshilfe mehr, sondern Amtshilfe. Das heißt, ich beauftrage direkt meinen Kollegen innerhalb meiner Behörde, meine Kollegin dort mit den Ermittlungen. Das hat natürlich dann auch wieder ein paar Rechtsprobleme zur Folge, anwendbares Recht, aber so ist der Grundsatz. Man kennt sich auch, es ist ein ganz enges Netzwerk und wir haben keinerlei Bewilligung oder Rechtshilfeverfahren mehr da drin, sondern unmittelbare grenzüberschreitende Ermittlungen.
Ihr seid also quasi eure eigene JIT, eure eigene gemeinsame Ermittlungsgruppe, in dem ihr irgendwie einfach quasi...
Ist eine passende Bezeichnung, fällt öfter mal, eine permanente gemeinsame Ermittlungsgruppe, ja.
Okay, das heißt, damit haben wir irgendwie schon mal die Ermittlungserleichterungen in diesen Sachverhalten mit drin. Aber wie sieht denn eure Arbeit jetzt praktisch vor Ort aus? Also wenn ihr jetzt in Deutschland ermittelt, dann habt ihr jetzt nicht irgendwie eine Spezialeinheit von Europol, die euch zur Seite steht und die ihr dann als europäische Staatsanwaltschaft beauftragt, sondern da sind es die nationalen Behörden.
Leider nicht, muss ich sagen. Ja, das ist eines unserer größten Probleme. Also Ermittlungsarbeit sieht erstmal aus ganz ähnlich wie bei deutschen Staatsanwälten. Wir sitzen hier jetzt im Berliner Büro oder in den anderen vier deutschen. Die Euster hat jetzt in Deutschland 5 Außenstellen, die dann jeweils für mehrere Bundesländer zuständig sind.
Ihr seid zuständig wofür?
Wir sind zuständig im Berliner Sitz für Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das ist unsere interne Geschäftsverteilung in Deutschland.
Ermittlungsbehörden,
genau. Ja, also man wollte natürlich, wie ich schon angedeutet habe, das war natürlich auch nicht unumstritten, so eine neue Behörde zu schaffen, und dann wollte man das auch schlank halten und effektiv und jetzt keine kompletten, also am Anfang war alles gedanklich im Spiel, da hat man auch überlegt, eigene Gerichte, europäische Gerichte zu schaffen, eigene europäische Ermittlungsbehörden. Rausgekommen ist jetzt erstmal nur der europäische staatsanwaltschaftliche Dienst sozusagen, der dann zurückgreift auf die örtlichen Ermittlungsstrukturen nach den jeweiligen nationalen Systemen. Für uns heißt das, dass wir die Ermittlungsbehörden, die Polizeibehörden der Länder und des Bundes und dann in den Steuersachen natürlich die Steuerfahndungen und in den Zollsachen wiederum den Zollfahndung als Bundesbehörde mit unseren Ermittlungen beauftragen und das Ganze dann, wenn es bundesweite, europaweite Fälle sind, dann auch eben immer noch über verschiedenste Bundesländer oder eben Bundesbehörden, was sehr viel Koordinierungsaufwand macht. Andererseits ist es auch richtig, erstens, dass man keine Parallelstrukturen schafft, auch auf europäischer Ebene, und andererseits braucht man ja auch die Ortskenntnis sozusagen und die Kenntnisse der Ermittlungsbehörden vor Ort. Deswegen ist es aber gewissermaßen ein hybrides System. Wir haben zum Beispiel auch staatsanwaltschaftsintern keine eigenen Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger, Wirtschaftsreferentinnen, Wirtschaftsreferenten. Da arbeiten wir dann eben mit den örtlichen Staatsanwaltschaften zusammen. Hier in Berlin klappt das gut soweit. Aber ist jetzt auch nicht immer ganz einfach, wenn wir irgendwie in einem anderen Bundesland, wo wir einen Fall haben, jetzt an eine Staatsanwaltschaft herantreten müssen, um zu sagen, wir brauchen mal von euch eine Rechtspflegerin. Dann müssen wir denen erstmal das ganze System erklären. Das ist der Nachteil bei dieser Struktur. Gerade durch den Föderalismus haben wir es da schon schwer, wenn man zum Beispiel Beispiel vergleicht, im europäischen Vergleich jetzt mit Italien, die haben eine landesweite Finanzpolizei, die Guardia di Finanza, die macht einfach alle diese Delikte und da haben die Kollegen in Italien auf der staatsanwaltschaftlichen Seite wesentlich weniger Aufwand mit der Koordinierung und der Suche nach zuständigen und gut genug ausgestatteten Ermittlungsbehörden.
Aber der Zoll ist ja auch eine Bundesbehörde.
Der Zoll ist eine Bundesbehörde, das stimmt. Da ist es auch wieder ein bisschen anders, aber da gibt es dann auch regionale Zuständigkeiten ein bisschen, aber das stimmt, der Zoll ist da ein bisschen weniger problematisch als die Steuerfahndung für uns, ja.
Wie haben die denn auf euch reagiert überhaupt, als er da auf einmal 2021 angeklopft hat, einen Durchsuchungsbeschluss überreicht hat und gesagt hat, übrigens, wir sind die Europäische Staatsanwaltschaft, verstreckt mal.
Ja. Also ein bisschen vorher waren sie schon informiert. Wir kamen nicht erst mit dem ersten Durchsuchungsbeschluss. Aber was natürlich stimmt, man hat nicht wirklich auf Ebene der Ermittlungsbehörden nicht wirklich vorher geplant, wie man darauf reagiert. Die Vorstellung war ja auch, es wandern einfach ein paar Fälle von den nationalen Staatsanwaltschaften zur Euster und für die Ermittlungsbehörden ändert sich nicht so viel. Es hat sich aber doch einiges geändert, indem man manche Sachen größer betrachtet und anders, vor allem mehr im Ausland ermittelt. Das hat die ein bisschen überrollt. Das ist, glaube ich, schon der Fall. Ansonsten muss man sagen, die Fachleute, die Fachermittler, die haben sich natürlich alle gefreut und haben gesagt, endlich passiert mal was in dem Bereich. Wir gucken da seit Jahren zu, wie diese riesigen Schäden entstehen und wir sind froh, wenn da jetzt von staatsanwaltschaftlicher Seite mehr Möglichkeiten bestehen, Auslandsermittlungen und auch ein bisschen mehr Druck dahinter ist, vielleicht politisch ein bisschen mehr Ermittlungswille. Ja, und wie es dann so ist in der Praxis, manches läuft gut und manche werfen dann auch Probleme auf und dann weiß nicht, ob sich heute noch alle freuen, aber insgesamt glaube ich, ist die Bilanz ganz gut.
Aber letztlich ist es ja sozusagen die Idee der EU, die eigenen Fiskalinteressen zu schützen und ja, letztlich die Gelder beizuziehen, wenn ihr dann nicht mehr irgendwie Rechtspflege habt, die dann die Einziehungsentscheidungen ja machen können und so weiter. Ist das dann nicht doch wieder ein stumpfes Schwert?
Eigentlich nicht. Das klappt auch soweit gut. Wir haben dann eben die Rechtspfleger, die örtlich das für uns machen. Die hätten das ja für den Fall auch gemacht, wenn es jetzt die Staatsanwaltschaft Berlin bearbeitet hätte. Das klappt soweit gut. Die eingezogenen Gelder gehen auch an die Länder. Insofern ist es jetzt auch keine Personalverschwendung für die EU. Das ist strukturell eigentlich kein Problem, nur im Einzelfall eben. Wenn man so übergreifende Fälle hat, dann ist immer so die Frage, warum machen wir das jetzt örtlich hier und nicht da? Also das war vorher eben auch ein bisschen so, dass jeder seine örtliche Gesellschaft bearbeitet, seinen Fall, die Straftaten, die örtlich klar zuzuordnen sind, aber dass die Hintermänner das ganze übergreifende System aufzudecken und dann da auch bis zur Einziehung das alles umzusetzen und durchzuziehen, das ist die neue Herausforderung und da wäre es natürlich einfacher, wenn man das Ganze ganzheitlicher sehen würde, aber da muss jede Behörde natürlich auch an sich denken und das ist in Deutschland schon besonders schwierig, würde ich mal sagen.
Haben sich denn diese Strukturen dann jetzt so weitestgehend bewährt und eingespielt oder gibt es irgendwie auch nach wie vor Bestrebungen, auch EU-seitig, dann eben doch nochmal andere Ermittlungsbehörden und anderes Ermittlungsbehördennetzwerk zu schaffen?
Gibt es durchaus. Es ist ganz viel immer noch in der Diskussion. Es fängt an mit den Zuständigkeiten der Europäischen Staatsanwaltschaft, die überdacht werden sollen. Also da ist ja in meinem Gespräch jetzt zum Beispiel Verstöße gegen die Russland-Sanktionen, die auch Straftaten darstellen, in die Zuständigkeit der Euster zu geben. Das wären dann eine erhebliche Anzahl von Verfahren. Dann müsste man den ganzen Apparat auch wahrscheinlich wesentlich vergrößern. Es waren noch andere Zuständigkeiten im Gespräch, grenzüberschreitende Umweltdelikte und so weiter. Von der Zuständigkeitsdefinition hängt dann natürlich auch die Zahl der Verfahren ab und damit dann auch die erforderliche Größe des Apparats. Was ich noch ergänzen wollte, also in der Zentrale in Luxemburg haben wir durchaus einiges Ermittlungspersonal aus allen teilnehmenden Ländern, das Finanzermittler und so weiter, die uns vor allem sprachlich helfen. Also wenn ich jetzt es ist ja schön, dass die Ermittlungen in Bulgarien jetzt kein Problem mehr sind, aber wenn dann eine Kiste oder eine Festplatte mit unendlichen Daten auf Bulgarisch kommen und ich muss sie hier zum Übersetzer geben, dann bin ich auch nicht viel besser, als wir vorher waren. Und da ist es natürlich sehr gut, wenn man dann schon mal Leute hat in der Zentrale, die das irgendwie sortieren, sichten können für uns. Das sind dann keine Ermittlungspersonen im Sinne unserer SCPO bisher, aber gewisses Unterstützungspersonal haben wir da auch. Auf Olaf und Europol, Eurojust können wir auch mit zurückgreifen. Und es ist auch immer angedacht, noch mehr, vielleicht nicht eigene Ermittlungspersonen, aber zumindest eigene Rechtspflegerinnen, Rechtspfleger, also oder Geschäftsstellenpersonal intern in den Außenbüros irgendwann zu beschäftigen. Aber dafür muss die EU-Verordnung geändert werden und das wird noch ein paar Jahre dauern.
Aber letztlich sozusagen Straftaten zum Nachteil der EU werden dann von euch verfolgt, wenn es jedenfalls zumindest irgendwie eine bestimmte Wertschwelle dann erreicht hat. Möglicherweise kommen auch noch mehr dazu, aber rein in der praktischen Arbeit. Ihr beantragt ganz normal beim Ermittlungsrichter, beim Amtsgericht Tiergarten eure Durchsuchungsbeschlüsse. Ihr gebt die zur Vollstreckung ganz normal an die deutschen Ermittlungsbehörden, aber habt dann eben die Möglichkeit, das anders auszuwerten und auch eben grenzüberschreitend leichter zu agieren.
Ja.
Und den so Rückgriff auf Eurojust, Europol und OLAF, den haben ja letztlich die nationalen Staatsanwaltschaften auch ganz genauso, nur dass man es da eben sozusagen faktisch eigentlich kaum auf dem Schirm hat, dass man da mal Rückgriff nehmen könnte und mal um Hilfe nachsuchen könnte. Also ich erinnere mich auch daran, dass es irgendwie regelmäßig von Eurojust irgendwelche Rundmails gab, irgendwie die, wo die dazu betteln und sagen, fragt uns doch, wir sind doch da, gebt unserem Leben einen Sinn, und dass so im normalen Alltag dann immer so ein bisschen ignoriert wurde oder eben dann doch tatsächlich, wie es ja auch heute im Vorschlag heißt, die grenzüberschreitende Dimension dann zu mühsam war, vernachlässigt wurde oder man dann eben versucht hat, seine nationalen Straftaten irgendwie in trockene Tücher zu kriegen, und dann war es für einen selber erledigt, weil man ja auch einen gewissen Arbeitsdruck hat.
Ja, stimmt, das im Wesentlichen ähnlich. Wir haben schon mit Olaf zum Beispiel so Working Arrangements, also so eine engere Zusammenarbeit, und die sind auch an unser System direkt angeschlossen, da haben wir ein paar mehr Befugnisse. Aber ansonsten stimmt, dass Eurojust zum Beispiel brauchen wir vor allem, wenn wir Ermittlungen in Mitgliedstaaten machen, die nicht an der EUSTR teilnehmen. Da gibt es ja immer noch ein paar. Das ist auch eine europarechtliche Besonderheit, dass nicht alle EU-Mitgliedstaaten sich der EUSTR am Anfang angeschlossen haben, sogenannte verstärkte Zusammenarbeit.
Warum?
Erst waren es ganz wenige, weil es schon ein großer Schritt war, Strafverfolgungskompetenzen an die EU abzugeben. Das ist ein Kernbereich der staatlichen Souveränität. Da waren erst nicht alle so überzeugt von. Dann hat man das eben EU-Verträgen eröffnet, dass da manche vorangehen, sogenannte verstärkte Zusammenarbeit. Dann hat eine kleine Gruppe, ich glaube 6 Mitgliedstaaten, angefangen zu verhandeln. Und im Laufe der Verhandlungen haben sich immer mehr angeschlossen. Dann waren es beim Start schon 22. Und jetzt nach der letzten Wahl ist Polen jetzt beigetreten, und jetzt auch gerade hat Schweden erklärt, dass sie auch noch dazu wollen. Dann fehlen jetzt nur noch wenige. Es fehlen noch Dänemark, Irland und Ungarn aus verschiedenen innerstaatlichen Gründen. Und für die brauchen wir aber Eurojust zum Beispiel, denn bei Eurojust als Koordinierungsstelle, da sind alle EU-Staaten dabei, und da können wir dann auch mit denen zusammen gemeinsame Aktionen planen.
Aber wenn du sagst, Strafverfolgungskompetenzen an die EU abgeben, das ist ein großer Schritt. Habe ich denn als Dezernentin einer Wirtschaftsabteilung bei der Staatsanwaltschaft Berlin die Möglichkeit zu sagen, hier, das ist ein EUSTR-Verfahren, übernehmt mal und lege das vor, und ihr seid dann irgendwie daran gebunden? Oder?
In der Tat, das sind sogar verbindliche, zwingende Kompetenzen. Das ist eben nicht nur eine Koordinierungsstelle, die nach Belieben irgendwas unterstützt, sondern das ergibt sich aus dieser Verordnung über die Europäische Staatsanwaltschaft. Die ist unmittelbar anwendbar. Also da gibt es noch nicht mal dann ein Bundesgesetz, sondern als EU-Verordnung gilt die direkt. Da müsste eigentlich jeder nationale Staatsanwalt, jede Staatsanwältin reingucken, um zu gucken, darf ich dieses Verfahren überhaupt noch bearbeiten oder muss ich es an die EUSTR abgeben? Leider sind die Zuständigkeiten da sehr komplex und auch wieder durch Verweis auf eine Richtlinie. Deswegen gibt es da auch Verwaltungsvorschriften mittlerweile zu, aber das ist komplex. Aber grundsätzlich zwingende Zuständigkeiten. Es ist sogar fraglich, was für Rechtsfolgen es eigentlich hat, wenn man diese Zuständigkeiten nicht im Detail beachtet. Also eigentlich ist die deutsche Staatsanwaltschaft nicht mehr zuständig in dem Bereich, wo die EUSTR zuständig ist, und umgekehrt auch nicht. Probleme dürfte es da sicher nur bei Willkür geben, weil letztlich ist es doch ein System der überlappenden Zuständigkeiten. Aber es ist nicht frei nach Ermessen, sondern es gibt wirklich harte Vorschriften, die sagen, wenn eine Zuständigkeit der EUSTR in Betracht kommt, muss die deutsche Staatsanwaltschaft das uns vorlegen. Und wir müssen es auch grundsätzlich nehmen. Wir haben nur bis 100.000 Euro, also stark vereinfacht gesagt, haben wir ein Ermessen, ob wir es nehmen.
Und klappt das mit der Abgabe?
Noch nicht immer. Wir haben genug Fälle, um uns zu beschäftigen, ja. Aber wir haben gerade in dem Umsatzsteuerbereich haben wir sehr viele in Deutschland, auch im Vergleich zu anderen Staaten. Im Subventionsbereich haben wir relativ wenige. Da denke ich immer, also da gibt es ja zum Beispiel Agrarsubventionen, es gibt Existenzgründersubventionen, es gibt Ausbildungsförderungssubventionen in ganz großem Stil von der EU. Und wir kriegen da relativ wenige Verfahren vorgelegt im Vergleich auch zu anderen Ländern. Das liegt, glaube ich, wir wissen es nicht genau, das liegt vielleicht auch an der Zerfaserung der Subventionsbehörden in Deutschland. Die wissen nicht alle genau, dass sie es uns vorlegen müssen. Vielleicht funktionieren auch die Kontrollen in Deutschland besonders gut und es gibt da wenige Straftaten. Das wäre die optimistische Hypothese. Aber da im Subventionsbereich glauben wir, es müsste noch mehr geben. Und im Korruptionsbereich zum Beispiel haben wir bisher in Deutschland bei der Europäischen Staatsanwaltschaft kein einziges Verfahren. Da kann man jetzt auch nur spekulieren. Gibt es in Deutschland so wenig Korruption mit EU-Mitteln? In anderen Staaten gibt es teilweise sehr prominente Fälle, wo Politiker auch involviert sind. Sowas haben wir in Deutschland noch gar nicht. Da hat man natürlich schon den Verdacht, dass so manches einfach noch nicht bei uns ankommt.
Die EU und du haben so ein bisschen was gemeinsam im Lebenslauf. Die EU hat festgestellt, es gibt offensichtlich irgendwie Probleme mit meinen eigenen fiskalischen Interessen, also gründe ich mir meine eigene Behörde. Und du hast das Thema Europäische Staatsanwaltschaft auch quasi über die Senatsverwaltung für Justiz von Beginn an mit betreut, bis du dann eben dann auch tatsächlich mit der Einführung hier gewechselt bist. Also insofern hast du dir ja auch quasi deine eigene Behörde mit geschaffen. Wie ist das denn sozusagen, so eine Behörde aufzubauen, von den ersten Diskussionen bis dann zum ersten Schritt ins Büro? Steht man jetzt also, da steht ein Schreibtisch und jetzt geht's los.
Ja, großes Abenteuer. Ja, also ich hatte ja zum Glück ein bisschen Erfahrung in organisatorischen Sachen von Senjust, aber es war trotzdem viel Neuland und teilweise ein echter Schock. Es war auch nicht einfach so, dass da der Schreibtisch stand und ich mich hinsetzen konnte, sondern um den musste man sich erstmal kümmern, weil niemand wusste, wie es läuft, wie es zu laufen hat. Ja, durch dieses hybride Konstrukt, die EU hat quasi die Zentrale in Luxemburg und die Außenstellen sind von den Mitgliedstaaten aufzustellen und das in Deutschland dann wieder runtergebrochen auf die Bundesländer, aber dann auch nicht auf jedes Bundesland, da muss es erstmal Vereinbarungen geben zwischen den Bundesländern. Dann die Diskussion, wo docken wir es an organisatorisch, das landete dann bei den Generalstaatsanwaltschaften, dann haben wir in Berlin aber gesehen, das ist natürlich viel besser, wenn wir in Moabit sitzen, wegen der Gerichte. Also sind wir letztlich in Räumen der Staatsanwaltschaft freundlicherweise aufgenommen worden, organisatorisch, aber unsere Geschäftsstelle gehört zum Beispiel zur Generalstaatsanwaltschaft. Also es sind unzählige organisatorische Fragen, wo sich immer EU, Bund, Landesebene überlappen.
Und das ging ja, wenn ich mich an den Anfängen richtig erinnere, bis in kleine Fragen, wo kriege ich eigentlich das Papier her?
Ja.
Für meinen Drucker, wie kriege ich den Computer angeschlossen und so weiter?
Klar. Die IT-Fragen sind groß, in welche Netzwerke werden wir wie angeschlossen, welche beschafft die Büros, die Möbel. Besprechungsräume sind ein großes Manko bei uns. Wir haben ja durch das überörtliche Arbeiten sehr viel Besuch und das ist hier örtlich, ist der Bedarf normalerweise ja nicht so groß. Ja, alle diese Dinge. Also unterm Strich muss ich sagen, man bei dem Aufbau so einer Behörde, zu deiner Frage, lernt man wirklich nochmal schätzen, was einem eine Verwaltung in einer nationalen Behörde so abnimmt. Ne? Auch wenn man vorher gerne mal schimpft über die Verwaltung. Aber dadurch, dass wir auf deutscher Ebene praktisch keine eigene Verwaltung haben, sieht man jetzt, was da alles für Fragen anfallen, Kosten, Verwaltungsvorschriften und so weiter. Und dass einem normalerweise da doch einiges vom Hals gehalten wird, worum wir uns jetzt teilweise selber kümmern müssen.
Da bekommt der Begriff Selbstverwalter jenseits von Rechtsstaatsdelegitimierer und Reichsbürger nochmal eine ganz andere Bedeutung. Aber tatsächlich, weil ich gerade auch das Papier angesprochen habe, in dem Punkt seid ihr dann doch etwas Vorreiter. Ihr arbeitet schon mit der elektronischen Akte.
Das stimmt. Intern ja, wobei es auch wieder kompliziert ist. Also die EU, unsere Behörde, hat ein eigenes Case Management System, ein Fallbearbeitungssystem, eine eigene Software sozusagen, in der wir unsere Fälle speichern und bearbeiten. Und wir müssen ja jeden Fall nach Luxemburg berichten. Mit einem englischsprachigen Bericht. Wir müssen alle Akten da hochladen und die werden ins Englische übersetzt, damit unsere Aufsichtsgremien, die sogenannten Kammern in Luxemburg, auch gucken können, was wir so machen. Daneben haben wir für Deutschland intern ein eigenes elektronisches Aktenbearbeitungssystem. Das stellt uns NRW zur Verfügung. Das ist das, was jetzt ab 2026 auch in Deutschland dann ja verpflichtend angewandt werden wird. Aber bisher ist ja in Deutschland noch die Papierakte rechtlich führend. Und deswegen müssen wir, wenn wir mit den Gerichten zu tun haben, haben ja bisher auch, sei es Ermittlungsrichter im Ermittlungsverfahren oder dann im Hauptverfahren, müssen wir ja immer noch die führende, die rechtlich verbindliche Papierakte führen. Und diese Parallelität von insgesamt zwei E-Akten und einer Papierakte, die ist natürlich für uns im Moment nicht unproblematisch. Da muss man ständig gucken, dass das nicht auseinanderläuft. Aber abgesehen von diesen hoffentlich Übergangsproblemen, muss ich sagen, ist das elektronische Arbeiten natürlich ein großer Vorteil. Also man kann mobiler arbeiten und ist in vielen Sachen flexibler. Es nimmt einem natürlich nicht alle Arbeit ab. Das wissen alle. Die Auswertung bleibt genauso mühsam, aber es gibt schon viele Tools, die einem da helfen. Und also ich bin froh, wenn wir das mit dem Papier dann irgendwann hinter uns haben.
Aber zwei E-Akten klingt jetzt auch nicht nach dem hyperpragmatischen Ansatz.
Nee, das ist noch verbesserungsfähig, aber ja, die Zentrale brauchte irgendwie ein System und die 22 Mitgliedstaaten haben jeder, jetzt bald 24, haben jeder ihr eigenes. Und das kriegt man so schnell nicht auf einen Nenner, deswegen wird das erstmal so bleiben.
Also die klassische Schnittstellenproblematik, ja, die uns hier ja auch beschäftigt. Ja. Okay, aber in der Hoffnung, es wird alles besser, als Schlussresümee, ist es denn besser geworden? Also wenn 2013 die EU sagt, uns gehen so viele Gelder durch die Lappen und es wird nicht ordentlich ermittelt, ist jetzt seit 2 Jahren alles gut?
Ja, natürlich noch längst nicht alles gut, aber es ist auf jeden Fall ein Fortschritt, würde ich sagen. Ich glaube, die hohen Fallzahlen und die hohen Schadenssummen, die bisher registriert wurden, die haben erstmal alle überrascht. Das hat auch EU-intern für ein bisschen Aufruhr teilweise gesorgt, weil man gesehen hat, die Betrugsschäden sind vielleicht noch viel höher, als man vorher so angenommen hat. Und insofern hat sich auf jeden Fall was bewegt. Die hohe Spezialisierung dieser Behörde ist ein Vorteil und bringt damit schon, also auch die Fokussierung auf die Abschöpfung von kriminellen Gewinnen ist ein Vorteil. Aber es ist natürlich keine, wie ich vorhin schon gesagt habe, keine Superstaatsanwaltschaft, die jetzt alles besser macht. Also das ist keine Struktur für das große Massengeschäft. Dafür ist es zu schwerfällig, würde ich sagen, mit den Sprachanforderungen und dem Berichtswesen und so weiter. Aber für diese punktuellen Zuständigkeiten hat es sich auf jeden Fall bewährt. Und die sind mit Augenmaß sicher weiterzuentwickeln.
Gut, da sagst du jetzt so, ist denn die EU zufrieden mit euch?
Tja, da gibt es ja auch natürlich auch verschiedene Player. Ich glaube, unterm Strich ja.
Woran macht denn die EU ihre Zufriedenheit fest? An mehr Einziehungsbeträgen oder? Ja. Dann tatsächlich an höheren Strafen?
Aufgedeckte Fälle, vor allem Einziehungsbeträge, da wird drauf geguckt, wobei ich immer sage, das ist nicht der einzige Zweck von Strafverfolgung, aber das ist schon gerade in dem Wirtschaftsstrafrecht natürlich ein wichtiges Kriterium. Sonst Bewusstsein, Einheitlichkeit, Vertrauen in eine effektive Strafverfolgung, da ist schon eine Zufriedenheit da, würde ich sagen, soweit. Aber alles noch optimierbar natürlich.
Du bist jetzt Abgeordneter für die Dauer von 5 Jahren?
5 Jahre, genau. Wobei.
Sind wir jetzt etwa Halbzeit?
Ja, Halbzeit etwas überschritten. Also rechtlich ist das beliebig verlängerbar. Also nochmal eine Präzisierung. Ich bin nicht europäischer Staatsanwalt. So heißen nämlich genau genommen nur diejenigen, die in Luxemburg sitzen, für jeden Mitgliedstaat einer. Und die, die in den Außenstellen sitzen, die nennen sich delegierte europäische Staatsanwälte. So ist mein Amt genau. Und für diese Delegierten, die kriegen immer 5-Jahres-Verträge sozusagen. Die sind aber beliebig oft verlängerbar. Also aus Sicht der EU nach dieser hohen Spezialisierung ist es eigentlich wünschenswert, dass man das dann für lange Zeit macht. Aber das hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Also,
und bei dir?
Ob ich das verlängere.
Froh, wenn die 5 Jahre vorbei sind und du endlich wieder im
Orbit. Nein, im Moment macht es mir noch großen Spaß.
Okay. Vielen Dank.
Gerne.
Die Prozessbeteiligten, bitte.